Du Barden und Stravo.
Wir befinden uns mal wieder in der Balkanregion, wie in unserer letzten Folge, im früheren Jugoslawien. Und irgendwie hat mich das schon seit den Ausflügen damals nach Montenegro und Bosnien und Herzegowina total fasziniert. Darüber haben wir auch eine Podcast-Folge aufgenommen, auch wenn es nur so zwei mini kleine Ausflüge waren. Aber ja, das war damals schon wunderschön und hat Lust auf mehr gemacht. Und heute sind wir einmal in Nordmazedonien unterwegs, wo einfach ja so viele verschiedene Kulturen und Einflüsse aufeinandertreffen. Also wirklich von der Antike über das Osmanische Reich bis zur jugoslawischen Zeit hat so jede Epoche ihre Spuren hinterlassen. Und diese ganze Vielfalt spiegelt sich dann in der Architektur und in den Traditionen und natürlich auch in der Küche wider. Und es heißt ja auch noch gar nicht so lange Nordmazedonien.
Ja, das habe ich auch gelesen. Und zwar gab es da ja diesen Streit. Also es gab da eine kleine Meinungsdifferenz, könnte man sagen,
Ganz
mit
klein gesagt, ja.
ja, Griechenland war nicht so amused irgendwie, dass Mazedonien Mazedonien heißt, weil sie auch so eine gleichnamige Region haben. Die heißt eigentlich aber Makedonien, habe ich so gelesen. Genau, dann gab
Die
es
grenzt
eben,
halt direkt an. Also
ja.
es ist auch nicht irgendwie, Griechenland ist ja schon extrem verteilt irgendwie, so
Ja.
bisschen wild, also kann man nicht so schnell nachzeichnen, die Umrisse.
Nee, wir
Wegen
jetzt
den
nicht.
ganzen Inseln schon alleine und es grenzt halt direkt im Süden an
An
Nordmazedonien an.
Nordmazedonien, wie es jetzt heißt. Ja, deshalb hatten sie sich dann erst 2018 geeinigt und seit Januar 2019 hat Mazedonien sich jetzt in Nordmazedonien umbenannt.
Ja, als du gehört hast, dass ich nach Nordmazedonien reise, was wie sind so deine ersten oder was waren deine ersten Assoziationen, was man dort so sehen kann, erleben kann? Was wusstest du vielleicht vorher schon? Und was du im Nachhinein jetzt neu erfährst, können wir dann vielleicht, wenn wir dran denken, nochmal am Schluss klären.
Ja, ziemlich alles war ist dann für mich neu, weil ja in meiner Vorstellung, es ist super schade, aber es sind halt doch so in der Kindheit, Jugend bis so ja unser junges Alter, das wir jetzt haben, immer die ähnlichen Länder, die irgendwie medial im Vordergrund sind, von denen man dann auch ein Bild hat, weil auch vielleicht viele Filme dort spielen. Und dazu gehört irgendwie Nordmazedonien leider nicht, zumindest nicht in meiner Wahrnehmung. Und ich hatte nur ungefähr jetzt eine Vorstellung oder eine Idee, wie es sein könnte durch unsere Serbienreise. Dachte ich, ja, wird vielleicht ähnlich sein, aber ich war auch super gespannt und fand es auch richtig wild, dass du das machst.
Okay.
Jetzt hast du ja gerade gesagt, damals wurde schon ein kleiner Grundstein gelegt, als du nach Montenegro und Bosnien-Herzegowina gereist bist. Was genau hat dich jetzt dazu gebracht zu sagen, ja Mensch, also Nordmazedonien möchte ich mir jetzt mal anschauen.
Also zum einen hatten wir überlegt, Anfang des Jahres, was wir für eine Reise machen. Und da war tatsächlich die Überlegung entweder Richtung Ochrizee, also in Nordmazedonien, oder eben, also als wir uns für den Süden, sag ich mal, eher von
Ja.
Europa entschieden hatten, oder eben nach Belgrad, Serbien. Und deswegen war das dann irgendwie auch noch übrig. Und ich hatte schon letztes Jahr so ein bisschen, ja, bei Kevin und Anna, die wir auch auf Instagram verfolgen, einiges gesehen und fand das wunderschön. Und allgemein bei Instagram, die Bubble ist schon nochmal auch ein bisschen anders. Also da waren schon einige dabei, die so eher untouristische Reiseziele wählen mit dem Backpack und ja, dann eben so eine Osteuropa-Reise, auch irgendwie Südosteuropa-Reise gemacht haben. Und ich hatte eben auch gelesen, dass es so, weil ich immer so nach besonderen Reisezielen, die noch nicht so viele gesehen haben, gerne google irgendwie, warum auch immer
Ja.
mich das so anzieht, um einfach auch mal was anderes wieder zu sehen, hatte ich eben auch gelesen, dass es eines der Länder in Europa ist, die am wenigsten touristisch bereist werden.
Ja.
Also nicht das wenigst, nicht das, wie sagt man? Egal.
Am wenigsten bereiste
Ja, nicht das, aber
schon
zumindest
eines.
weniger als andere Regionen, die ja dann jetzt doch
Absolut.
auch manchmal mehr in den Fokus gerückt sind, wie Albanien zum Beispiel, ne? Das ist ja so ein
Ja.
Thema, was
Ja.
ist in den letzten 2 Jahren natürlich extrem bereist worden,
Gehypt.
gerade von deutschen Menschen.
Ja, also absolut. Doch, das kann ich schon auch sehr gut irgendwie nachvollziehen, gerade in Europa, wo ja Overtourism schon auch echt jetzt ein Thema ist und ich das auch ja in meiner täglichen Arbeit natürlich immer irgendwie ja, miterlebe,
auch damit konfrontiert werden,
ja,
auch, ne?
Ja, ist das schon definitiv für mich auch absolut reizvoll.
Dann habe ich, als ich mich dann so ein bisschen weiter informiert habe, auch gesehen, okay, es ist nur halb so groß wie die Schweiz, also es ist auch übersichtlich. Man kann da auch ein bisschen was sehen, ohne dass man so das Gefühl hat, okay, ich habe nur so einen Mini-Einblick bekommen. Mhm. Also man kann auch so ein paar andere Orte vielleicht noch besuchen und nicht nur die Hauptstadt. Es gibt natürlich immer noch politische Spannungen, aber ich habe es trotzdem jetzt vor Ort, also an den Orten, wo ich war, als super sicher empfunden. Also ich habe mich teilweise sicherer gefühlt als in Italien oder Spanien. Das muss ich ganz ehrlich sagen, um da einfach auch nochmal so ein bisschen ja, das Klischee wegzuschieben. Und auch die Einheimischen sagen, dass es wirklich sehr selten vorkommt, dass auch irgendwie das was geklaut wird oder so, sondern das ja, man muss natürlich trotzdem Augen und Ohren immer offen halten und
ja,
auf seine
überall.
Sachen aufpassen und ja. nicht jetzt mit irgendwas super Wertvollem herumrennen. Aber das ist ja ein allgemeines Ding, was man immer beachten sollte.
Toll.
Also auch im Dunkeln alleine habe ich mich auch immer sicher gefühlt.
Mhm.
Das ist natürlich nur meine persönliche Empfindung. Und natürlich hat es mich auch ein bisschen gereizt, weil wir sind ja dieses Jahr schon ein bisschen rumgekommen. Es ist eines der preiswertesten Länder auch in Europa.
So,
das
ja.
muss man auch ganz ehrlich sagen. Und
stimmt.
Guter ja, Grund. Das Essen war schon so um die Hälfte günstiger, als wir das in Deutschland gewohnt sind. Und man hat ja auch diese griechischen und türkischen Einflüsse. Das hat mich auch interessiert, einfach so diese verschiedenen Essenskulturen. Und ja, hatte auch gelesen, dass es die Kommunikation auch gar kein Problem ist, weil wirklich viele Englisch können, manche sogar auch Deutsch natürlich, weil sie in Deutschland auch gearbeitet haben.
Ja, super.
Und ja, dementsprechend ja,
klingt
musste
schon
das irgendwie umgesetzt werden.
Perfekt, genau.
Ja.
Ein Fact habe ich auch gelesen, da dachte ich, ja, das passt ja auch super, dass eben dich das gerade dorthin zieht, weil ja 80% des Landes gebirgig ist.
Mhm.
Also man sagt wohl, dass es auch wirklich eines der gebirgigsten Länder ist, Europas und sogar der Welt, nach Montenegro, habe ich gelesen. Und ja, mit Aussichten und Wandern, da ja, bist du ja auch immer ganz vorne mit dabei. Deshalb ja, überrascht es nicht. Und einen anderen Fact, den ich vielleicht noch mit einbringen kann, das war mir jetzt auch nicht so ganz bewusst, ist, dass zum Beispiel Mutter Teresa in Skopje geboren wurde.
Richtig, hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm.
Nee.
Also war ich erstmal sehr überrascht. Hatte das vorher vielleicht in irgendeinem Blog schon mal gelesen, aber dann auch schnell wieder vergessen.
Mhm, ja, wie es so ist.
Und vorher wusste ich es auf keinen Fall.
Ja. Ja, dann habe ich auch noch natürlich für die UNESCO-Weltkulturerbe Liste unser Thema. Auch habe ich vorher gecheckt, ob du hinreisen darfst, ob es das gibt.
Die Liste haben wir übrigens noch nicht. Ich habe hier über alles eine Liste, aber ich habe noch nicht eine Liste über die Orte, die UNESCO-Weltkulturerbe sind.
Das oder sind
Naturerbe
viele.
Oder was auch immer, die wir schon besucht haben.
Und genau. Die wir noch sehen wollen.
Ja, stimmt, das könnte ich doch mal machen.
Juhu. Eine neue Liste ist geboren in diesem Moment. Sehr schön. Ja, weil es gibt in Nordmazedonien so ein kleines, sie sagen, eigenes Stonehenge. Das heißt Kokino und ist eben so eine antike archäologische Stätte im Berg Kotschakcik.
Mhm.
Und genau, da gibt es auch so ein Megalith-Observatorium aus der Bronzezeit. Also das klang auch mega spannend irgendwie.
Okay, habe ich so auch noch nicht gehört. Siehst du? Ja, hast du mir auch noch was beigebracht.
Ja, na damit auch du noch einen Grund hast, wieder hinzureisen.
Stimmt.
Okidoki, da würde ich sagen, gleich mal loslegen hier. Wir wollen alles hören von deiner Zeit in Nordmazedonien und auch dem Kosovo. Und von daher, lass uns mal starten. Bravo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Wahrscheinlich Weltsüchtig mit Mandy und Mia. So, ich habe dir einen Rahmen mitgebracht, den darfst du jetzt füllen.
Mache ich.
Erzähl uns gerne einmal, wann du jetzt gereist bist und wie lange du vor Ort warst.
Also ich war Ende September, Anfang Oktober da. Eigentlich die perfekte Reisezeit, gerade wenn man so ein bisschen ja, in der Stadt was erleben will. Genau, ich war ja vor allem in Skopje unterwegs, das war so mein Ausgangspunkt. Und von dort habe ich dann verschiedene Tagesausflüge gemacht. also der Hauptstadt, Skopje. Und das habe ich eben auch als beste Reisezeit so empfunden im Sommer. Das wurde uns auch vor Ort dann nochmal erzählt von einem Tourguide, dass es da wirklich unfassbar heiß war. Also vor so 2-3 Wochen, bevor ich da war, waren 40, 45 Grad und dann sind es halt so 20, 30 Grad abgekühlt. Also die hatten einen absoluten Temperatursturz, so ein bisschen wie es auch in Deutschland zeitweise war. Wir hatten es jetzt nicht ganz so heiß, aber es war auch sehr, sehr ungewöhnlich und eigentlich ist es zu der Zeit auch noch ein kleines bisschen wärmer. Also die Nächte waren dann schon ziemlich kalt, da muss man schon ordentlich noch ein bisschen was mitnehmen, dass man da nicht friert. Aber ja, war für mich jetzt für Sachen unternehmen perfekt. Also würde ich auch genauso empfehlen, da ist nicht ganz so viel los und ja, das passt.
Sehr gut.
Und es war eine Woche.
Dann erzähl uns gerne auch ein bisschen, ja, wie das alles gestartet ist, wie du angereist bist und ja, wie dann so dein erster Eindruck und überhaupt das alles so ablief.
Also ich kam etwas verspätet an, deswegen habe ich diesen Shuttlebus nicht mehr erwischt. Das ist eigentlich eine super coole Möglichkeit und sehr, sehr preiswert, dass man wirklich ein paar Mal am Tag für, ja, wenn man es in der Landeswährung mit Karte zahlt, für 3,77 halt wirklich in die Innenstadt kommt und auch von der Innenstadt zum Flughafen wieder zurück. Deswegen musste ich halt ein Taxi nehmen und die haben Festpreise, also da muss man nicht verhandeln oder irgendwie, man kann in Euro zahlen, also für 25 Euro. Brauchen wir jetzt auch noch kein Geld wechseln oder irgendwas.
Ah, okay.
Ist ganz praktisch.
Genau.
Und ja, das war ein bisschen wild, weil er wusste erstmal gar nicht, wohin ich möchte. Also er kannte diese Adresse wieder gar nicht. Und da dachte ich so, ha, das hatten wir doch schon ein paar Mal. Irgendwie passiert mir das sehr häufig. Was für Unterkünfte buche ich eigentlich?
Naja, egal.
Sollte es dir zu denken. Aber er war total hilfsbereit und hatte dann auch einen sehr hilfsbereiten Kollegen, den er mehrmals dann anrufen konnte. Und den er immer wieder beschrieben hat, wo er jetzt langfahren muss und wo er hin muss. Und hat mich dann in die Nähe gefahren. Und dann war es auch wirklich nur 30 Sekunden entfernt von meiner Unterkunft. Okay. Ich war aber erstmal ein bisschen verwirrt und hatte die ganze Zeit auch, weil ich hatte eine E-SIM mir besorgt, um da einfach mobil zu sein unterwegs und habe die ganze Zeit auf Google Maps das so verfolgt und er konnte halt so gefühlt fast gar kein Englisch, also wir konnten uns leider auch gar nicht so richtig verständigen.
Wow, ja.
So mit Händen und Füßen und dann hat er das aber gesehen, wie ich die ganze Zeit Google Maps auf habe und hat dann so irgendwie so gesagt, ja, fahre ich richtig, also er hat dann schon so ein kleines bisschen Englisch oder irgendein Mix dann gesprochen, fahre ich denn richtig? Und ich so, ja, ja, alles gut. Und dann musste er übelst lachen halt so, ne, weil er so gesehen hat, ach, die kleine Maus hier, die schaut auch, dass alles richtig läuft und dass sie irgendwo ankommt, so ungefähr.
Safety first.
Ja, genau. Und was ich auch noch kurz erwähnen wollte, man kann sich natürlich auch ein Auto ausleihen. Das ist natürlich auch möglich, von A nach B zu kommen. Man muss da, glaube ich, nur bedenken, dass es einige Mautstrecken auch gibt. Das ist uns immer wieder aufgefallen bei den Ausflügen auch. Und es gibt starke Geschwindigkeitsbegrenzungen. Also gerade wenn man aus Deutschland kommt, ich glaube, dann hasst man das dort vor Ort extrem, weil man kommt wirklich sehr lange nicht von A nach B. Also man fährt wirklich doppelt so lange für eine Strecke, weil es ist ja, wie gesagt, nur halb so groß wie die Schweiz und man hat manchmal wirklich nicht einen weiten Weg und trotzdem fährt man Ewigkeiten. Also manchmal kann man nur 50 fahren, manchmal nur 80. Also es ist wirklich krass. Also man merkt dann auch, die Nordmazedonierinnen, die leben das dann in der Innenstadt aus und fahren dann wirklich da so heftig schnell und man muss da echt aufpassen, dass man nicht überfahren wird. Also
ja, oh Mann. Aber in der Stadt gibt es ja auch Geschwindigkeitsbegrenzungen.
Theoretisch ja.
Ach so.
Praktisch hält sich da, glaube ich, niemand dran.
Aha.
So hatte ich zumindest das Gefühl. Es gibt überall Zebrastreifen, so ein bisschen wie wir es auch von Belgrad kannten. Aber entweder man ist halt richtig mutig und läuft einfach drauf zu. Das habe ich ganz oft gemacht.
Ja.
Und dann hatte ich aber am letzten Tag ja einen Guide und die hat wirklich dann gesagt, nee, eigentlich sollte man das nicht machen, weil es kann sein, dass sie dich wirklich dann anfahren, so ungefähr. Und ich so, okay, gut zu wissen. Hab's einfach probiert. Ich kannte das ja auch noch so von Rom, dass man einfach drauf loslaufen soll.
Ja,
aber ja, es ist sehr wild, auf jeden Fall in der Stadt.
Klingt so, ja. Und wegen der Verständigung, weil du das mit dem Taxifahrer jetzt gerade erzählt hattest, da habe ich nämlich auch noch was ganz Witziges gelesen, was vielleicht vor Ort auch zu kleinen Missverständnissen führen kann. Und zwar ist es ja in Griechenland ist es auch so, dass man, wenn man mit dem Kopf nickt, das sozusagen Nein bedeutet und mit dem Kopf schütteln bedeutet Ja, also genau umgekehrt, wie es bei uns
so verwirrend
ist.
Ja.
Das ist echt.
Weil man ja manchmal dann auch in irgendeiner Sprache Ja sagt und aber mit dem Kopf nickt.
Ja.
Das und dann denken die halt, man sagt nein. Und das ist ja wirklich schlimm, oh, weil es sind schon zwei wichtige Wörter.
Sehr, doch, ja.
Also vielleicht sollte man diese zwei Wörter dann auch kennenlernen. Mhm. Und dann ist es ja leichter, weil man das dann auch artikuliert hat. Ja.
Genau, das ist ein guter Hinweis.
Dann kam ich auf jeden Fall irgendwann bei meinem Hostel an. Und der Hostel-Guy, der Mickey, der war dann auch noch munter, der musste extra auf mich noch warten. Das war ein bisschen blöd, weil ich ja diese Verspätung hatte.
Ja.
Und ja, hat mir dann aber auch gleich so ein paar Touren noch vorgestellt. Hatte ich ja dann auch schon überlegt, die Tour in den Kosovo und so. Und ja, war richtig süß und meinte aber auch, naja, morgen ist ja Sonntag und da ist in Skopje eigentlich gar nichts großartig los, ob ich nicht da auch irgendwie noch eine Tour machen möchte. Aber ich habe auch gesehen, das Wetter sollte dann nicht so toll werden. Dann dachte ich so, nee, da jetzt schon in den Matka Canyon passt irgendwie nicht so gut. Ich möchte erstmal eine OKL machen. Ortskontrolllauf durch Skopje.
Erstmal Überblick verschaffen.
Erstmal Überblick verschaffen und das ist ja auch nicht schlimm. Dann setzt man sich halt mal irgendwie rein oder so, wenn es mal regnen sollte. Und mein Hostel war direkt am alten Bazar. Das war sehr aufregend, weil ich dann irgendwann 5:30 Uhr, ich weiß gar nicht mehr, bin ich wach geworden, weil der Muezzin ganz laut gesungen hat. Also
war eine Moschee auch gleich.
Ja, genau. Das ist ja dort direkt beim Bazar und da sind einige Moscheen und das war sehr, 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 sehr laut, aber habe mich gleich willkommen gefühlt.
Ja, wie in Marrakesch hat sie dann so ein kleines Déjà-vu. So, dann möchte ich natürlich jetzt auch hören, wie dann der Sonntag war, ob da wirklich nichts los war in Skopje.
Ich bin dann früh erstmal in den Supermarkt. Ich hatte jetzt nicht mehr irgendwie so viel mit dabei, auch wenig Gepäck so am Start. Deswegen hatte ich da jetzt nicht so viele Snacks.
Das ist ungewöhnlich.
Und habe mir da so ein paar Kleinigkeiten besorgt und bin dann gleich direkt an den Fluss, war da. Und da sieht man schon so ein bisschen, ja, dass Skopje wirklich die Stadt der Kontraste ist. Also es war übelst krass, da diese ganzen Monumente zu sehen. Da erzähle ich gleich nochmal ein bisschen mehr darüber.
Yeah.
Und habe mich dabei erstmal so auf die Mauer gesetzt und auf den Fluss geschaut und dann, ja, mein kleines Frühstück da sozusagen zu mir genommen. Und
süß.
Dann kam da auch so ein Straßenhund an und hat sich direkt neben mich gelegt in die Sonne. Und es war so süß irgendwie. Und es gibt da extrem viele Straßenhunde. Das ist mir dann noch später aufgefallen. Aber es wird sich ganz gut um sie gekümmert. Also die haben auch alle so eine Marke. Das heißt, die sind auch geimpft. Ja, man kümmert sich da wirklich, dass es denen ganz gut geht soweit, weil es natürlich nicht ganz so viele Auffangstationen gibt oder da nicht so viel Platz ist und so weiter. Also da hat man das schon extrem gemerkt, dass die irgendwie mit den Menschen in der Stadt dann irgendwie so leben. Also egal, wo du bist, auf allen möglichen Plätzen, da gibt es immer mal wieder so also riesige Hunde auch, die sich da einfach hinlegen und dann so mit, ja, oder auch über einen Fußgängerüberweg da mit drüber laufen und so. Und dann denke ich dir so, hä, die werden nie angefahren? Nein, weil sie es einfach so gewohnt sind, genau dann auch mitzulaufen und
ja,
so. Das ist total krass irgendwie. Dann sieht man eben an dem Fluss auch schon die ganzen Neubauten. Alles ist total mondän und das ist so ein Verbleibsel von dem Projekt Skopje 2014. Hast du davon schon gehört?
Ich habe davon gelesen bei der Recherche. Ja, dass es eben so sehr geplant aufgebaut wurde dann wieder.
Also es wurde schon 2010 initiiert mit dem Ziel, Skopje zu transformieren, zum neuen Selbstbewusstsein die Stadt zu bringen und zu einem ganz starken Nationalgefühl. Insgesamt wurden 700 Millionen Euro ausgegeben, also so viel Geld. Und die Kritik daran war an dem ganzen Projekt, dass teilweise das kulturelle Erbe der Stadt zerstört wurde. Es waren auch so Korruptionsvorwürfe im Raum und die Regierung hat sich über die Bevölkerung hinweggesetzt. Also die Menschen hatten zu dem Zeitpunkt und auch jetzt natürlich noch eher den Wunsch nach einer besseren Infrastruktur, nach Sozialprojekten etc. Und ja, es hat irgendwie alles gar nicht da so reingepasst, dass jetzt auf einmal das Geld für so viele Kulturdenkmäler geschaffen wird, nur dass man nach außen hin das so zeigt, als wäre das jetzt irgendwie was ganz Tolles oder so. Ne? Ja, auch so ein bisschen dieser Charme, den Nordmazedonien hat oder Skopje hat, wurde so ein bisschen überschattet, so auch von verschiedenen Elementen, wie zum Beispiel gibt es Doppeldeckerbusse wie in London, es gibt den Triumphbogen wie in Paris, der sieht so ähnlich aus, es gibt ein Monument im Stil des Brandenburger Tores wie in Berlin.
Was?
Okay. Also so völlig absurde Sachen einfach,
spannend,
die so gar nicht in diese Kultur, sag ich mal, reinpassen. Ne?
Also, nee.
Ist ja sehr westlich geprägt, sag ich mal so.
Ja.
Ne?
bei meiner UKL durch die Stadt bin ich dann auch an dem Gedenkhaus von Mutter Teresa vorbeigekommen. Wie du schon gesagt hast, ne, sie ist ja in Skopje geboren. Da kann man einfach reingehen. Das ist freier Eintritt. Und ich würde sagen, man kann sich da selber jetzt noch mal so ein bisschen informieren. Ich hatte dann auch selber noch mal so ein bisschen recherchiert, dass es ja auch Kritik an ihrer Arbeit gab und so weiter, wie das alles damals gelaufen ist. Aber das wollen wir jetzt hier gar nicht so thematisieren. Ich fand das nur so spannend, weil direkt daneben ist eine orthodoxe Kirche, also auch wieder so dieser Mix. Was einem aber auch sofort auffällt, um nochmal zum Fluss zurückzukommen, da ist ja diese Steinbrücke und die verbindet sozusagen die Vergangenheit mit der Gegenwart. Also die führt sozusagen vom alten Bazar, wo ich sozusagen mit meinem Hostel war, zu diesem aufgehübschten Platz. Also das ist total verrückt, wie das auch aussieht wieder. Da ist auch wieder so ein Riesencasino. Das Thema ist mir auch öfter wieder begegnet. Yeah. Und auf der anderen Seite aber dieser Bazar, der erinnert wirklich so an Istanbul, wenn man da schon mal war. Also so Gewusel, Schmuckläden, Gebäckläden, türkische Restaurants, Cafés.
Wow.
Und es gibt natürlich auch ganz viele Juwelierläden und so weiter. Genau. Was ich jetzt nicht gesehen habe oder was mir aufgefallen ist, es gibt da einen Süßigkeitenladen, das habe ich tausendmal gelesen in allen möglichen Blogs, musste ein bisschen schmunzeln. Und zwar dort werden Baklava verkauft und die türkische Besitzerin, die ist ganz großer Erdogan-Fan. Also neben einem Erdogan-Poster hängt dann auch ein Bild von Angela Merkel und es gibt Süßigkeiten, die unter dem Namen Angela Merkel verkauft werden.
Also was?
Total absurd. Und ich habe es aber selber gar nicht so gefunden und es war jetzt auch nicht mein Anspruch, da irgendwie sofort hinzugehen oder so. Deswegen wollte ich das nur mit erwähnen, weil man es wirklich überall liest. Und um den Zusammenhang nochmal herzustellen, also die Ladenbesitzerin ist sozusagen von Angela Merkel so beeindruckt gewesen, dass sich die damalige Kanzlerin für die türkische Community in Deutschland so eingesetzt hat, dass sie eben deswegen eine ihrer Baklava-Sorten nach Angela Merkel benannt hat.
Ich hätte gerne einmal eine Angela Merkel.
Das ist super absurd.
Das ist ja schon ein bisschen schräg.
Aber ja, man hat da auch wieder so die Verbindung dann zu Deutschland. Das finden ja dann auch wieder viele cool. Und ich glaube, das ist schon ein gutes Geschäftskonzept. Also
ja, wahrscheinlich.
Für sie. Wenn man dann so ein bisschen weitergeht nach dem Gedenkhaus sozusagen von der Mutter Teresa, dann kommt man irgendwann zum Stadtmuseum. So am Ende der Straße, kann man so sagen. Und das war früher ein Bahnhof, aber dann gab es ein ganz, ganz großes Erdbeben und das hat die Stadt auch extrem geprägt. Also dort ist immer noch eine Uhr sozusagen eingemeißelt, kann man es so sagen. Ich weiß nicht genau, wie man es gemacht hat, aber das ist so eine stehen gebliebene Uhr sozusagen, dass seit diesem großen Erdbeben von 1963 die Uhr sozusagen stehen geblieben ist.
Wow.
Und damals wurden 80% der Gebäude zerstört und über 1000 Menschen sind ums Leben gekommen. 200.000 Menschen hatten dann kein Dach mehr über dem Kopf. Und es ist aber eine total schöne Geschichte, deswegen habe ich die jetzt auch mit reingenommen, weil ja, ich habe so gelesen als Satz, die Geschichte einer verloren gegangenen Solidarität, weil es ist eine total große Welle der Solidarität entstanden daraus.
Mhm.
1963, wir erinnern uns doch mal, wie die Zeit da so war. Es kam halt Hilfe von allen Ecken der Welt. Also zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg treffen dann auch amerikanische und russische Soldaten aufeinander und sie haben eben statt eines Gewehrs eine Schaufel in der Hand und helfen mit. Und die 1960er Jahre sind ja auch das Jahrzehnt, in dem das Fernsehen dann in die Haushalte so gekommen ist und so als führendes Unterhaltungsmedium dann geprägt, also den Alltag geprägt hat. Und diese Bilder aus Skopje erreichten dann eben die Menschen auf der ganzen Welt dadurch.
Ja.
Und in gewisser Weise gehört dieses Erdbeben eben zu diesen ersten TV-Ereignissen überhaupt. Also das fand ich total spannend zu lesen. Und
mega.
Ja, einfach so schön auch, dass Menschen auch, die andere Ansichten haben, die im Krieg auch gegeneinander kämpfen, dann im Notfall dann doch zueinander stehen und mithelfen.
Ja. Ja, voll schön zu sehen eben, dass eigentlich die Menschen ja zusammenhalten können.
In der Not, genau.
Ja, das erinnert mich gleich wieder an das Buch hier im Grunde gut.
Ja, genau, daran habe ich auch gedacht, weil da so viele schöne Geschichten drin sind.
Optimistisch, ja.
Ja,
sehr schön. Ja, da hattest du ja schon voll den spektakulären ersten schönen Tag in der Hauptstadt.
Mhm.
Und ja, wie war dann der weitere Plan? Was stand denn dann am nächsten Tag auf dem Tagesplan?
Also ich hatte dann Miki an dem Sonntagabend geschrieben, du, wie sieht's aus? Ich würde gerne die Tour morgen mit in den Kosovo machen. Haben sich denn noch ein paar irgendwie gemeldet? Weil er hatte mir schon erzählt, dass einer
er hatte mir, glaube ich, nur den Namen gesagt, hatte gar nicht gesagt, woher er kam, auf jeden Fall schon dabei ist und dass wir aber eigentlich 4 Personen brauchen. Und dann meinte er, naja, 2 Personen fehlen dann noch. Also so richtig mehr haben sich die Leute noch nicht gemeldet. Die anderen wissen noch nicht genau, wie sie es aufteilen wollen. Es gibt auch noch viele andere Touren. Und ich so, ja, sag mir dann einfach Bescheid. Und dann kam eben auch die Meldung, dass wir zwar keine 4 Personen sind, aber zu dritt trotzdem diese Tour machen dürfen.
Super.
Und ja, das war auch an sich, ne, die Fahrt halt von A nach B in 2 Städte nach Pristina und Prizren für 60 Euro. Also war völlig entspannt und in Ordnung. Hätten wir anders nicht machen können. Also wir hätten einen Bus nehmen können und so weiter. Ist man doch noch ein bisschen länger unterwegs.
Ja.
Und dementsprechend, ja, war das eigentlich so optimal. Wobei wir wieder bei der Frage sind, ne, was wir vorhin hatten. Was sind denn deine ersten Assoziationen mit dem Kosovo? Um jetzt mal so den Bogen zu schlagen. Also
Ja, Kosovo hat schon definitiv nochmal so einen Sonderstatus. Also auch bei mir so im Hinterkopf. So als Balkanland, weil ich da tatsächlich aus meinem Berufsalltag immer wieder so eine Situation erlebe, weil ich ganz lieben Stammkunden habe aus dem Kosovo. Und bei ihm ist es eben immer wirklich nicht so leicht zu schauen, wo er jetzt hinreisen darf, weil selbst in Länder, ja, die er wirklich sehr, sehr gerne bereisen würde, kommt er gar nicht rein, also nicht mal mit einem Visum, weil es eben für wirklich viele Länder den Kosovo als Land gar nicht gibt. Also er ist einfach nicht anerkannt und dementsprechend gibt es sozusagen die Leute auch mit der kosovarischen Staatsbürgerschaft nicht. Und die können dann auch kein Visum beantragen. Die können einfach nicht in viele Länder reisen. Und ich finde, das ist einfach so furchtbar und es regt mich jedes Mal auf.
Ja, weil man ja nichts dafür kann, wo man geboren wurde, ne, und welchen Pass man hat.
Also ja.
Man ist ja sehr abhängig von den Dingen, die so
voll. Also das ist jedes Mal, macht mich das irgendwie wütend. Aber ja, das war eigentlich meine erste Assoziation mit dem Kosovo, weil ich da einfach so diese Story immer im Hinterkopf habe. Aber dann habe ich mich ein bisschen auch noch belesen.
Ach, sehr gut.
Ein paar Facts habe ich dann rausgefunden. Und ja, zum Beispiel ist das Land ja das kleinste Land des Balkan und auch der jüngste Staat Europas. Nämlich, ja, nicht nur der jüngste Staat, sondern auch die Bevölkerung ist die jüngste. Mit im Schnitt nicht mal 32 Jahren. Super jung. Und genau, eben die Unabhängigkeit von Serbien, ja, war dann auch erst 2008. Ne? Und seitdem ist eben der Kosovo nur von circa 100 Ländern weltweit auch als eigener Staat anerkannt.
Das wollte ich auch nochmal nachlesen, welche Länder das akzeptieren.
Also das sind zum Beispiel auf jeden Fall die USA. Die hatten das auch damals mit
die auf jeden Fall, weil vorangetrieben. Die waren ja auch während des Krieges da sehr aktiv und man sieht da auch viele Spuren.
Ja,
zum Beispiel. Dann gleich nochmal dazu.
Das habe ich auch hier dann noch was mit so einer Statue, genau. Ja, was ich hübsch fand, dass Pristina, die Hauptstadt sozusagen, vom slawischen Wort Pristina kommt und das bedeutet Quelle. Also wasserreich wahrscheinlich. Ja, spannend fand ich auch, dass trotz, dass der Kosovo jetzt kein Mitglied der EU ist, dass der Euro das Zahlungsmittel ist.
Ja, überall, genau.
Fand ich schon auch irgendwie besonders. Und ja, das eben von den Sprachen, da war ich mir ganz unsicher. Was
eher Albanisch tatsächlich.
Albanisch und Serbisch habe ich noch gelesen. So. Mhm. Ja, voll interessant.
Weil natürlich auch dort Serben und Serbinnen leben. Das darf man auch nicht vergessen. Das ist ja ein wilder Mix. Die Menschen, die da leben und auch verschiedenste Glaubensrichtungen und so weiter. Aber ja, also Albanisch ist mir da am meisten begegnet auf jeden Fall.
Ah, okay.
Auch ganz viele Fahnen und so weiter. Also es war schon irgendwie sehr präsent.
Wow.
Also man hat mehr albanische Fahnen als die kosovarische Fahne gesehen.
Mhm.
Wobei man jetzt auch nochmal erwähnen sollte,
der Krieg ist ja jetzt 25 Jahre her, weil ja doch, als ich das so ein bisschen erzählt habe, wohin ich gerne noch reisen möchte, was für einen Tagesausflug ich da machen will, viele so gesagt haben, ist da noch Krieg, so ungefähr.
Oh, und ich dachte mein
so,
Gott.
Okay. Ja, also das ist vielleicht ist es einem nicht bewusst, dass es 25 Jahre schon her ist, aber es ist auf jeden Fall ein Weilchen schon
ja.
her und sicherer als andere Länder
ja.
In diesem Jahrzehnt gerade, kann man so sagen.
Genau.
Ja, nee, und der letzte Fact, den ich gefunden habe, ist tatsächlich nur, dass das Land als zweitärmstes Land Europas gilt. Mhm. Nur Moldawien ist wohl noch ärmer. Also das ist auch eine Frage noch an dich, wie du das so empfunden hast vor Ort.
Ja, das ist schwer zu sagen, weil ich ja wirklich nur ein paar Stunden,
ja.
kann man so sagen, da war.
Und auch in der Stadt.
In beiden Städten.
Mhm.
Und mir ist das nicht mehr aufgefallen als in Skopje jetzt, muss ich sagen. Also da gab es auch ein paar Obdachlose und so bettelnde Menschen. Gerade auf dieser Steinbrücke ist es sehr präsent.
Aha.
Und ja, an so bestimmten Plätzen hat man immer wieder so die Menschen gesehen. Aber mir ist es jetzt nicht mehr aufgefallen im Kosovo. Aber ich glaube, wenn man so in die ländlichen Regionen und so weiter da unterwegs ist, dann wird einem das vielleicht noch mal ein bisschen mehr bewusst. Obwohl ich da auch wieder sagen muss, ich habe so viele Vlogs vorher gesehen, wo Menschen wirklich so mit dem Rad zum Beispiel durch den Kosovo gefahren sind und dann ja immer nur ihr Zelt dabei hatten und immer eine Unterkunft bekommen haben, immer zum Kaffee, zum Essen eingeladen wurden. Also das soll so mit eines neben dem Iran sozusagen eines der Länder auf der Welt sein, wo man so ständig eingeladen wird und auch diese Einladung nicht ablehnen sollte, auf jeden Fall immer zusagen sollte, weil das sonst dann eher schon wieder negativ
unhöflich
ist,
und
so ungefähr, also gar nicht bös gemeint, dass sie dann irgendwas sagen würden oder so, sondern einfach, man kann gar nicht anders, weil sie so herzlich sind und man könnte niemals diese Einladung ausschlagen.
Nein.
Dann wird die ganze Familie zusammengetrommelt, also es ist dann
von jetzt
das größte Ereignis,
sie haben
dass dann ein Gast da ist und alle lassen ihre Arbeit so ungefähr liegen und los geht's, jetzt wird sich ja erstmal drum gekümmert und so weiter.
Wow,
also das ist schon
unglaublich.
Krass. Leben wir was ganz anderes hier in Deutschland.
Das ist schon.
Sehr anders.
Doch, sehr, ja.
Ja, deswegen fand ich das auch wieder so spannend im Hinblick darauf, auf die Situation. Wir sind dann morgens losgefahren. Es war auch ein bisschen wild, weil der Fahrer hatte die Tour noch nie gemacht.
Oh, schön.
Das haben wir dann während der Fahrt auch so ein bisschen gemerkt, weil als wir dann in der ersten Stadt ankamen, also ich war mit zweien unterwegs, einmal aus London und einmal aus eigentlich Brasilien, aber sie hat auch polnische Wurzeln, kam dementsprechend aus Polen, also sie lebt da jetzt. Und ja, dann hat er halt vor unserem ersten Punkt, also wir sind nach Pristina zuerst gefahren, immer wieder nachgefragt und hat man auch diese Freundlichkeit wieder der Menschen gemerkt. Ein Taxifahrer ist dann vor ihm hergefahren durch diese absolut chaotische Stadt. Also dort ist der Verkehr auch so unterirdisch, es ist so heftig, es macht einen komplett kirre die ganze Zeit. Also ich könnte da gar kein Auto fahren, unabhängig davon. Und hat ihn da hingeleitet zu einem Parkhaus und so. Ist halt wirklich so süß und so nett. Und dann sind wir da los und haben dann ein bisschen uns die Stadt angeschaut. Man sieht da eben auch, ne, das Leben findet viel auf der Straße statt, in dem Sinne, dass viele in den Cafés und Restaurants sitzen. Also da merkt man eben nicht so das Ärmliche, sage ich jetzt mal so.
Ja.
Und es gibt jetzt nicht so diese typischen Sehenswürdigkeiten, die man jetzt in einer Stadt sich anschauen würde, sondern es ist eher so dieser Vibe und dieses durch einfach das so Aufsaugen, wie das Leben dort so ist. Also natürlich gibt es ganz viele Moscheen und so Überbleibsel der osmanischen Herrschaft, viele geschichtsträchtige Orte natürlich auch. Und ein Gebäude ist mir sehr im Gedächtnis geblieben, und zwar ist es die Nationalbibliothek. Es ist auch ein sehr skurriles Gebäude, vom Brutalismus ein bisschen geprägt. Es sind so 99 weiße gläserne Kuppeln und dann so mit Stahlträgern und es wirkt so ein bisschen wie ein Gefängnis und es ist ganz crazy einfach dieses Gebäude. Also es muss man sich einfach mal angeschaut haben. Man kann dort auch reingehen, man kann es sich innen drin auch alles anschauen, auch kostenfrei. Ja, was einem natürlich, wenn man aus der Stadt dann zum Beispiel auch rausfährt, ich weiß nicht, beim Reinfahren, je nachdem von wo man kommt, fällt einem natürlich die Bill Clinton-Statue auf.
Ja, das hatte ich auch aufgeschrieben.
Das ist total, also beziehungsweise die Statue, weiß ich gar nicht, wo die steht. Die habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen, aber
steht hier
es ist so ein Riesenplakat sozusagen.
Ah. Und ja, einfach so als Dankbarkeit gegenüber den USA.
Ja.
Und auch mehrere Straßen sind nach dem früheren US-Präsidenten benannt.
Aha.
Und ja, es ist ganz crazy. Also ein richtiges Boulevard und ja, wow. Spielt eben eine große Rolle in Sachen der Unabhängigkeit. Und wenn man dann so ein bisschen weiterläuft, kommt man zu einem ganz großen Platz, der Skanderbegplatz. Der ist so mitten im Zentrum. Und der ist auch nach so einem albanischen Nationalhelden benannt. Also da sieht man auch wieder so ein bisschen, ne, diese Verbindung von den verschiedenen Ländern, die jetzt einzelne Länder sind. Dort gibt es auch wieder ganz viele Restaurants und Cafés. Also man kann sich da auch so ein bisschen einfach treiben lassen.
Ja.
Das ist auch so ein beliebter Treffpunkt einfach der Einheimischen. Wenn man sich noch ein bisschen über die Geschichte informieren möchte, dann kann man einmal das Ethnologische Museum besuchen. Das gibt so einen Einblick in die Kultur. Es besteht ja aus so vielen Sammlungen des täglichen Lebens und Bräuchen, der Kleidung, auch wie die Landwirtschaft da so funktioniert hat und funktioniert, so Handwerkskunst. Und es gibt ja auch das Kosovo-Museum. Da geht es auch um die Geschichte und die Identität, auch mit ähnlichen Dingen. Und man kann da eben auch noch so diesen Kampf um die Unabhängigkeit mitverfolgen, kann man so sagen. Genau. In beiden Städten gibt es natürlich aber auch die Hammams, also so als historisches Erbe auch, diese Badehäuser. Ich weiß gerade nicht, ob man es aktuell besuchen kann, aber auf jeden Fall ja, wird es gerade oder wurde es restauriert. Was mir total ins Auge gestochen ist, war das Monument der albanischen Frauen. Das ist so eine Gedenkstätte und zwar ist das so ein riesiges Abbild einer Frau, was aus vielen kleinen Münzen besteht, wo auch diese Frau nochmal abgebildet ist.
Aha.
Und das symbolisiert sozusagen den Kampf um die Freiheit und soziale Gerechtigkeit. Denn natürlich während des Kosovo-Krieges ja, wurden viele Frauen eben auch misshandelt, vergewaltigt und so weiter. Und dementsprechend ist das nochmal so dieses Gedenkmonument.
Ja.
Das war sehr emotional,
ergreifend.
Irgendwie so davor zu stehen und auch ja wirklich mit diesen kleinen Details und so weiter nochmal also richtig krass zu sehen. Gegenüber davon, das hat man vielleicht dann doch schon mal in einem oder anderen Kontext gesehen, ist das Newborn-Monument, also das Symbol der Unabhängigkeit. Für viele ist es nur so eine Art Street-Art, für andere ist es eben wirklich dieses eine Wahrzeichen von Pristina. Und es wurde im Jahr 2008 errichtet und bezieht sich eben auf die Erzielung der Unabhängigkeit, dient als Symbol für die Stärke und Entschlossenheit des kosovarischen Volkes. Und jedes Jahr am 17. Februar wird das Newborn-Monument mit einer neuen Farbe bemalt. Und ja, das ist halt, ja, irgendwie sieht es dann sozusagen immer anders aus, aber
ja.
Es ist ja trotzdem dieser Schriftzug sozusagen.
Ja,
ist immer
ja
da.
Ich habe es gesehen tatsächlich auch, ja.
Man kann sozusagen ja zusammenfassend sagen, also die Kosovarinnen, die lieben wirklich dieses gesellschaftliche Zusammensitzen bei Kaffee und Zigaretten, muss man leider sagen. Also es ist wirklich sowohl in Nordmazedonien als auch im Kosovo so, die Zigarettenpreise sind so extrem günstig.
Ja.
Also liegen nur so bei ja 2 bis 3 Euro pro Schachtel und
oh.
Dementsprechend rauchen sie alle. Wie,
okay.
Also total krass einfach. Also in den Restaurants und so weiter, da muss man ein bisschen schauen. Das Wetter war noch so, dass man eher draußen gesessen hat oder ne, die Restaurants dann auch vorne alles so offen haben. Aber trotzdem, wenn jemand direkt neben dir sitzt, dann merkt man das schon. Und das war echt gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Also eine Sache, die
ja
für mich jetzt persönlich nicht so gut war, weil ich halt nicht Raucherin bin. Wenn über die 2 Städte Pristina und Prizren gesprochen wird, wird ganz oft gesagt, dass Prizren irgendwie noch mal ein bisschen süßer und hübscher ist.
Aha.
Und man dann noch mal ein bisschen mehr irgendwie erleben und sehen kann, obwohl es viel kleiner ist. Und ich muss auch sagen, mir hat es schon auch noch mal ein bisschen besser so gefallen, weil man da so ein bisschen mehr Natur auch noch erleben kann. Obwohl bei Pristina ja du wirklich diese historischen Gegebenheiten irgendwie und diese ganze Geschichte einfach da so spürst in jeder Ecke, jedem Winkel der Stadt.
Ja.
Also das ist natürlich auch wieder bedeutend. Prizren hat ja so ganz viele enge kleine Gassen, teilweise auch Kopfsteinpflaster noch und hat so dieses authentische orientalische Flair. Es ist die zweitgrößte Stadt im Land, also so 90.000 Bewohnerinnen und ja, hat so den Charakter einer kleinen Stadt mit so Dorfcharakter, ist umgeben von so 2000 bis 2400 Meter hohen Gipfeln. Also da sieht man auch wirklich schon so diese Berge. Wenn man jetzt doch so ein bisschen nach, ich sag jetzt mal, Sehenswürdigkeiten Ausschau hält, dann fällt einem auf jeden Fall die Sinan Pasha Moschee auf. Das ist so ein sehr beeindruckendes Bauwerk. Es fällt einem aber natürlich auch die historische Steinbrücke wieder auf. Es ist auch so ein Wahrzeichen. Und es verbindet sozusagen auch wieder diese beiden Teile der Stadt. Und was auf jeden Fall ein ganz besonderes Highlight ist, wir hatten das jetzt nicht zum Sonnenuntergang, aber da soll es noch schöner sein. Aber bei uns war es auch so ein bisschen, ja, schon so Richtung Abendsonne. Und zwar diese Festung, also dieser Blick von der Festung. Da läuft man schon erstmal nochmal so einen kleinen Weg hinauf und liegt auf so einem Hügel und man kann wirklich über diese gesamte Stadt schauen. Man dann sieht hinten die Berge und es ist so eine historische Anlage, die noch so aus dem 11. Jahrhundert stammt und findet sich auch immer noch in einem ganz guten Zustand, weil man muss sagen, es gibt schon so Orte, wo man einfach merkt, okay, da wurde sich jetzt nicht so drum gekümmert. Also ja, man merkt auch, sowohl in Nordmazedonien als auch im Kosovo, es gibt schon auch so, ja, Orte, wo viel Müll liegt und so weiter. Also da ist man nicht so ganz so hinterher.
Ja.
Aber dort oben ist alles wirklich in einem sehr guten Zustand. Da wird sich wirklich auch drum gekümmert. Das ist auch wieder kostenfrei. Also man bezahlt da jetzt nirgendwo Eintritt. Wenn man gerade an so Festungen denkt, gibt es viele Orte, die ich auch schon besucht habe, wo man auf jeden Fall so um die 10 Euro oder so
Eintritt bezahlt. Das können sie ja auch machen. Ich meine, zum Unterhalt wäre das ja eigentlich
könnte
sinnvoll.
Man machen, aber ist es nicht und auch kann gut. Da einfach so hinspazieren. Ja, also das war für mich so das absolute Highlight, dieser Ausblick und das sah wirklich so wunderschön aus.
Über die Stadt schaut man dann?
Man sieht den Fluss auch und so, also es sieht wirklich wunderschön aus, genau. Wenn man da auch so ein bisschen sich weiter noch mit der Geschichte und so politischen Entscheidungen und so weiter auseinandersetzen möchte, dann gibt es noch das Prizren-Liga-Museum. Hatten wir jetzt auch keine Zeit dafür, aber ne, um es mal erwähnt zu haben.
Ja.
Und wenn man sich so ein bisschen wie die Einheimischen fühlen will, dann kann man da auf so einen kleinen Bauernmarkt gehen. Triguin Jelber, vielleicht.
Bauernmarkt.
Steht in den Shownotes. Und dort findet man eben wirklich frisches Obst und Gemüse. Und auch andere Artikel natürlich wie Gewürze, Kräuter, Trockenfrüchte, Nüsse, Honig, Olivenöl, traditionelle Produkte aus der Region. Und da sind die Preise natürlich auch wieder sehr fair.
Märkte lieben wir.
Genau. Mhm. Ja, wenn man jetzt so ein bisschen Hunger verspürt und da so ein bisschen was essen gehen würde, würde ich immer empfehlen, so haben wir das auch gemacht, am Flussufer dann, sich da ein Restaurant zu suchen, mit Blick eben auf den Fluss. Und da gibt es wirklich ganz viele Restaurants, Cafés, also da kann man
schön. Ja, ach, ich sehe mich gerade eigentlich dort. Was
Mia, dann kann ich dir nochmal sagen, aus Deutschland gelingt die Anreise nach Prizren über Pristina.
Gut, danke.
Genau, also zunächst fliegst du erstmal sozusagen in die Hauptstadt und von dort kannst du dann rüber.
Mit dem Bus oder Zug?
Zug gibt es da glaube ich nicht so sehr, aber Bus auf jeden Fall.
Ja. Genau.
Kann man eben auch von Skopje mit dem Bus erreichen, ist auch möglich, haben auch andere Reisen, die ich getroffen habe, dann so gemacht.
Aha.
Also man kann das auch so einzeln machen, ohne Tour, ne, wenn man das jetzt nicht so mag.
Ja.
Und natürlich auch von den westlichen Nachbarländern, Albanien, Montenegro, verkehren auch zahlreiche Busse nach Prizren. Also da gibt es auch die Möglichkeit. Du kannst auch von Serbien in den Kosovo einreisen. Das funktioniert.
Aha.
Allerdings nicht in die andere Richtung. Da musst du immer über ein Drittland. Also du kommst nicht vom Kosovo nach Serbien. Das funktioniert nicht.
Das ist ja auch wieder verrückt.
Also man kann wirklich sagen, zusammenfassend, der Kosovo ist für mich auch immer noch ein echter Geheimtipp und hat viel mehr Aufmerksamkeit verdient und im positiven Sinne einfach sich da wirklich viel verändert hat in der letzten Zeit. Man merkt, die Stadt ist die Orte sind im Aufbruch, da passiert viel, da wird viel gebaut, da sieht es auch manchmal ein bisschen wild aus, aber du merkst einfach, hier passiert geht was los und hier passiert was und die Leute sind motiviert, auch mit der Verständigung, viele sind während des Kosovo-Krieges, viele Ältere können Deutsch, weil sie waren in Deutschland zum Arbeiten, sind dann wieder zurückgekehrt oder sind auch irgendwo anders geblieben, deswegen gibt es vielleicht auch wirklich so viele Jüngere, die jetzt das Land ausmachen, genau, also da gibt es wirklich noch einiges zu entdecken, die Natur drumherum soll wunderschön sein, also das können wir jetzt hier in der Kürze der Zeit natürlich nicht noch mit erwähnen, haben wir auch nicht gesehen, von daher, genau.
Next time.
Genau, wir waren dann am Abend nur noch essen, bei uns wieder in Skopje, um die Ecke im Old City House Restaurant, das ist auch wirklich so ein richtig guter Tipp, wenn man so traditionelle Sachen essen möchte. Ja, vegetarisch, vegan, also vegan ist schon ziemlich schwierig. Vegetarisch findet man eigentlich ganz oft etwas, muss man trotzdem aber immer noch mal vorher schauen, bevor man sich irgendwo hinsetzt. Hatte ich auch eine negative Erfahrung gemacht an einem Ochizee, aber man findet da immer wieder was und es ist super, super lecker. Also wirklich so mit diesen frischen Sachen einfach, ne, in den frischen Lebensmitteln.
Genau. Apropos Essen, da habe ich nämlich auch noch so ein Fact gelesen zu Nordmazedonien. Und zwar sagt man wohl, sprichwörtlich, dass dort der Käse alles zusammenhält, weil diese regionale Spezialität Tikvenik, habe ich gelesen. Das ist wohl so ein Kürbiskuchen, passt ja jetzt zum Herbst auch wunderbar, mit ganz, ganz viel Käse. Und deshalb sagt man eben, dass der Käse diese herzliche Gesellschaft der NordmazedonierInnen so zusammenhält.
Wie süß.
Das ist richtig cute. Cool. Wusstest du nicht, ne?
Nee, gar nicht.
Neuen Fact.
Richtig cool. Ja. Genau, am nächsten Tag war ich dann nochmal in Skopje unterwegs. Ich hatte mir die Festung da noch nicht angeschaut. Die kann man auch wieder kostenfrei besichtigen. Kale nennt sich die auch. Die ist auch auf einem Hügel mit Blick über die Stadt und auf den Fluss war da. Also da wiederholt sich alles so ein bisschen,
ja,
was wir gerade schon hatten. Das ist ja ganz oft so mit so Stadtmauern und Festungen.
Ja.
Und dort ist es tatsächlich ein bisschen heruntergekommen. Also da merkt man, das ist sehr in Mitleidenschaft gezogen worden in den letzten Jahren. Da wurde wenig gepflegt. Was aber total süß war, ich habe am Eingang so einen Security-Mann getroffen und der war so niedlich. Der hat mir ganz, ganz viel erklärt und hat wie so eine kleine Führung dann mit mir gemacht und mir auch die verschiedenen Steine erklärt. Und es war irgendwie, denkt man sich erstmal so, hä, was für Steine und bla bla bla. Aber er hat das so süß gemacht und hat sich da so viel Mühe gegeben und er hat sich so dafür begeistert. Und dann dachte ich so, krass, das ist einfach echt toll, also dass der das jetzt einfach so macht. Und natürlich hat er dann auch mal erzählt, dass er Tourguide ist und das macht. Hier zu Matka kennen, habe ich gesagt, ja, oh, schade, ich habe die Tour schon gebucht, aber sonst hätte ich das gerne mit dir gemacht. Und wir haben aber einen Podcast, also ich schreibe die Telefonnummer unten rein, da könnt ihr ihm schreiben. Und mit ihm ist dann bestimmt so eine Tour auch richtig toll. Also er kann sehr gutes Englisch und ja, gibt sich da wirklich super viel Mühe, hat eine super Begeisterung für sein Land, für die Geschichte. Und ich glaube, das macht sehr viel aus. Also wir erwähnen das dann hier nochmal.
Sehr gut.
Für den Tag hatte ich mir vorgenommen, doch nochmal so ein paar Sachen mir näher zu betrachten, die man nicht so auf den ersten Blick sieht. Also zum Beispiel das Deva-Malo-Viertel. Daran wäre ich, hätte ich es nicht gegoogelt und geguckt, wo es genau ist, wäre ich nicht dran vorbeigelaufen. Es ist nicht mehr ganz in der Innenstadt, das ist so ein bisschen, nicht entfernter, aber so ein bisschen abseits, sagen wir so. Und da gibt es wirklich die besten Restaurants, die besten Cafés, ja, ganz viele architektonische Vielfalt aus den verschiedenen Epochen. Und ja, es ist wirklich auch für ein ganz lebendiges Nachtleben bekannt, mit vielen Bars, Musiklokalen, mit Live-Musik, also wirklich wunderschön. Mhm. Und ja, wo man immer wieder zurückkommt, ist natürlich dann wieder zum Fluss. Und ne, diese eine Brücke heißt auch Art Bridge, weil da sind so verschiedene Künstler. Das sind leider nur Männer, natürlich. So als Skulptur sozusagen und dann mit der Erklärung, was sie getan haben und so weiter. Also das ist auch noch dann von diesem Projekt Skopje zu sehen.
Genau. Nachdem du dich also in Skopje dann schon fast wie ein Local bewegt hast, kann man ja mal so sagen, hast du dir vielleicht auch noch was im Umland angeschaut, was halt jetzt einfach nochmal raus aus der Stadt ein bisschen mehr Natur einfach ist? Weil ja, wir hatten ja vorhin schon mal zum Beispiel den Ochizee erwähnt und ich weiß ja schon, dass du da auch noch warst. Da möchte ich jetzt natürlich auch noch ein bisschen was hören.
Genau, also am vierten Tag ging es sozusagen erstmal auf die Tour, die ich bei dem Guide, bei dem Security-Mann auch schon so ein bisschen angedeutet hatte. Und zwar hatte ich eigentlich nur eine Matka-Canyon-Tour gebucht und dann kurzfristig hat sich das aber dann so ergeben, dass es dann doch zu diesem Millennium-Kreuz noch ging und zu einem Kloster und dann erst zu Matka-Canyon. Ja. Und Millennium-Kreuz, ja, ich bin jetzt gar nicht gläubig und ne, Kreuze sind mir erstmal so ein bisschen egal.
Ja.
Aber es ist ein ganz schöner Aussichtspunkt wieder auf dem Hausberg Wodno. Der ist so 1040 Meter hoch, wirkt viel höher, muss man ganz ehrlich sagen. Aha. Dachte, wir sind viel höher. Fährt dort mit der Seilbahn auch hoch und ja, da hat man wirklich einen wunderschönen Blick über die Stadt wieder, auf die umliegenden Hügel. Ja, dieses Kreuz, das sieht man auch in der Nacht, also ist es auch beleuchtet, was nicht für alle so cool ist, weil es natürlich so viele unterschiedliche Glaubensrichtungen auch gibt. Und das dann immer so sichtbar auch in der Nacht zu sehen, das finden nicht alle so toll.
Okay.
Genau, danach sind wir zu so einem Kloster gefahren. Das fand ich jetzt persönlich auch nicht so spannend. Das sah schön von außen aus und man hat auch wieder einen schönen Blick drumherum. Aber ich war jetzt da nicht nochmal drin oder so. Hätte man jetzt noch machen können.
haben wir dann die meisten eigentlich gesagt, nee, wir wollen jetzt lieber los zum Matka Canyon. Von dem haben wir so viel gehört und man kann den auch zu Fuß erreichen. Da hatte ich auch nochmal jetzt was gelesen und zwar 14 Kilometer läuft man da über den Wotno-Berg. Das klang aber schon ziemlich hart, also weil es geht ja auch ein Stückchen weit nach oben. Ja, so kommt man da theoretisch auch hin. Ne? Wir haben das jetzt mit so einer Tour gemacht. Und um einfach der wuseligen Stadt mal so ein paar Stunden zu entfliehen, ist das so ja einfach eine richtig tolle Möglichkeit. 50 Kilometer ist es ungefähr entfernt und so ein echtes Naturwunder.
Ja.
Also es ist auch auf der Liste der 9 Naturwunder der Welt. Also die, ja, weiß ich gar nicht, ob man sich dafür bewirbt, wie das läuft. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall wollen die da mit genannt werden.
Mit Mission.
Genau. Und dort gibt es ja alle, also erstmal dieser Canyon an sich ist einfach total überwältigend. Und dann gibt es da aber auch viele Höhlen und ganz viele einheimische Pflanzen und Tiere, Schmetterlingsarten. Also das ist wirklich ja, krass, was es dort alles so gibt,
Paradies.
Was dort lebt sozusagen. Und vor Ort hat man eben die Qual der Wahl. Also man kann eine Bootsfahrt machen, das haben wir jetzt in dem Fall gemacht. Dann kann man aber auch sich Kanu ausleihen und da selber ein bisschen los ja, paddeln. Oder eine Wanderung und ich würde es aber empfehlen, das eher zeitig früh zu machen oder eher am späten Nachmittag. Also wahrscheinlich sogar eher früh wegen der Morgensonne, dass es noch die Sonne ein bisschen höher steht. Jetzt halt um die Jahreszeit war es dann schon sehr schattig und dann war es auch ziemlich kalt auf diesem Boot und also es wäre glaube ich so besser, ja.
Gut zu wissen, okay.
Also ja, dieser Matka-See da, das ist irgendwie auch total special, weil lange Zeit wurde vermutet, das ist die tiefste Unterwasserhöhle Europas.
Ja, das habe ich auch gelesen.
Und dann haben sie das versucht irgendwie herauszufinden, aber sie haben die Tiefe erst bis zu 230 Metern ertaucht, was auch schon übelst heftig ist.
Ja,
also wenn man sich das mal vorstellt, also richtig krass.
Es muss so wirklich einzigartig sein, also das habe ich auch gelesen, dass eine der tiefsten Unterwasserhöhlen weltweit das eben sein soll.
Wie lange das eben dauert, bis man das dann irgendwann mal ertaucht hat.
Also Wahnsinn.
Ja, richtig krass. Genau, also was man jetzt bei den Wanderungen drumherum abseits ein bisschen beachten sollte. Es gibt auch so Pfade, die so ein bisschen abseits sind. Da ist das Gebiet auch noch nicht so ausgiebig erschlossen. Und da sollte man so ein bisschen aufpassen, weil es gibt dort auch rund um den Stausee Vipern. Und das ist ja eine giftige Schlangenart, das heißt da so ein bisschen Achtung, dass man jetzt nicht komplett überrascht ist, wenn diese Schlange vor einem auftaucht.
Okay.
Würde man jetzt eher dort nicht vermuten.
Nee, ja, danke also. Für die Warnung.
Was vielleicht auch eine coole Sache ist, dort zu übernachten,
habe ich
gelesen. Also da gibt es auch eine Möglichkeit. Fand ich irgendwie cool, weil man ja dann früh so der erste Mensch da ist und das dann so erkunden kann, ohne so die ganzen Touri-Mäuse und so.
Ja.
Also das ist schon cool. Und man kommt dort auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hin, mit dem Bus. Fährt so alle 2 Stunden ungefähr von Skopje aus. Auch unter 5 Euro und so. Fährt so 50 Minuten, also ist auch möglich. Ja, aber rückzu soll das so ein bisschen kompliziert sein, dass der Bus manchmal auch nicht fährt und so weiter. Also ja, deswegen hatte ich mich jetzt persönlich für diese Tour entschieden.
Und dann kommen wir jetzt schon zum 5. Tag und dem lang ersehnten, du hast es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dem Ochizee.
Der Ochizee. Genau, und ich hatte lange überlegt, ich hatte es ja die ganze Zeit auf dem Schirm, ich hatte auch überlegt, ob es vielleicht mein Ausgangspunkt wird und ich von dort aus dann mal nach Skopje fahre. Aber irgendwie, war ich jetzt doch dann glücklich, dass ich es so rumgemacht hatte.
Ja, ich denke auch, ne? Es hat so irgendwie besser gepasst.
Aber man fährt ein Weilchen. Also es ist schon ein bisschen wild, weil hinzu bin ich 3,5 Stunden gefahren, rück zu 3 Stunden. Aber man muss sagen, diese Fahrt lohnt sich auch, weil man fährt durch den Mavrovo-Nationalpark. Und das ist wirklich wunderschön, da einfach nur so ein bisschen schon die Anfänge davon zu sehen. Also ich glaube, da kann man auch richtig viel entdecken. Das ist auch so ein bisschen noch auf meiner Liste jetzt weiter nach oben gerückt, kann man so sagen. Oder überhaupt ist man drauf gekommen.
Ja, beides. Ja, dann bist du also am, ich nenne es mal, das malerischste Wahrzeichen des Landes angekommen. Und ja, ich habe auch eben geschaut noch vorher so ein bisschen auch, dass ich einen Eindruck bekomme und es sieht da wirklich spektakulär aus auf den Bildern. Und man nennt wohl den Ochizee auch Orchideensee, also wahrscheinlich naturemäßig geht da einiges. Und ja, dann liegt er eben, um das nochmal ein bisschen geografisch einzuordnen, ja auch wieder an der Grenze eben zwischen Nordmazedonien und Albanien. Na?
Und ja, gilt als einer der ältesten und tiefsten Seen Europas. Also so mit Superlativen kann anscheinend die Region auch ganz gut, ne?
Auf jeden Fall. Es ist auch wieder UNESCO-Weltkulturerbe.
Na ne? Klar.
Nicht Kultur, Welterbe heißt es dann, glaube ich.
Welt-Naturerbe.
Natur, ja, ja, Welterbe habe ich jetzt nur gelesen, genau. Und ich habe da aber auch eine spannende Doku im Vorfeld gesehen. Und zwar heißt die Europas ältester See vor dem Kollaps. Da ging es um die Überfischung und die Verschmutzung, weil es dort wirklich einzigartige Spezies wieder gibt, die vom Aussterben bedroht sind. Hm. Und die beiden Länder, Nordmazedonien und Albanien, ganz unterschiedliche Interessen verfolgen und auch unterschiedliche Umweltgesetze haben. Und das führt eben viel zu Konflikten. Es gibt dort nämlich die Ochizee-Forelle. Das ist so eine ganz besondere Forelle, auch recht teuer, wenn man die bestellt.
Ja.
Man kann die vielleicht auch in Nordmazedonien essen. Ich habe es jetzt nicht gesehen, aber ich war jetzt nicht in allen Restaurants. Leider.
Noch nicht.
Aber in Albanien kann man diese Forelle fischen. Und sobald aber die Boote über die Grenze fahren, da gibt es auch extrem viel Polizei, die das überprüft, werden die sofort auch verhaftet und so weiter, weil die wirklich auf der anderen Seite das nicht dürfen. Und in dem See gibt es ja diese Grenze, also das ist völlig absurd auch. Ne? Aber ja, das ist eben so ein bisschen dieser Struggle und man hat dann aber in dieser Geschichte so gemerkt, okay, man kann jetzt nicht sagen, oh, die bösen Menschen in Albanien, weil die leben davon, die haben das schon immer so gemacht und nur weil andere Menschen auch die Natur mit zerstört haben und einfach ne, es so überfischt ist, ist es so weit überhaupt gekommen und diese Familien leben ja nur von dem.
Ja, also, und machen es ja nicht im großen Stil.
Der Mann hat dann halt auch gesagt, er ist Fischer, er hat nichts anderes gelernt, er kann keinen anderen Job ausüben.
Was soll er machen?
Was soll er jetzt tun? Ne? Also davon hängt einfach das Leben seiner Familie ab. Und da hat man wieder mal so gemerkt, ist nicht alles schwarz und weiß. Also kann ich sehr empfehlen, ist so eine Art Spiegel-TV-Kooperationsdoku.
Mhm.
Ja. Cool, kann man mal gesehen haben, wenn man sich dafür interessiert. Genau, aber ansonsten, wenn man dort ankommt, kommt man erstmal meistens in der Stadt Ochrid an. Und dort gibt es so ganz enge Gassen, kann man die Altstadt so hinaufwandern. Es ist aber auch so ein bisschen so dieses Moderne. Also irgendwie hat es mich auch ein bisschen, das ist ganz merkwürdig, an Friedrichshafen auch erinnert. Also ein paar Gebäude, wo man sich auch so denkt, ist jetzt nicht ganz so hübsch, aber ja. Und auch so ein paar crazy Geschäfte und so, ne, mit so... Ja, sehr viel Werbekramsee und so, also ein bisschen merkwürdig auch.
Ja.
Und dann sieht man aber diesen See und dann denkt man sich so, oh mein Gott, das ist einfach riesig. Also wie kann das sein? Wo hört der auf? Wo fängt der an? Keine Ahnung. Das ist schon ziemlich krass. Und was aber richtig schön einfach ist, von diesem Ausgangspunkt kann man wirklich zu den verschiedenen Kirchen zum Beispiel wandern. Man hat immer diese Aussicht auf den See. Es gibt auch so verschiedene Stege am Wasser direkt langlaufen. Man ist mal wieder in der Altstadt drin. Und man läuft eigentlich, obwohl es dort schon viele Touris gibt, doch ziemlich alleine dann wieder.
Mhm.
Also man kann natürlich Pech haben, dass gerade eine Tourigruppe vor einem ist, aber dann bleibt man kurz an einer Stelle stehen und dann ist sie auch schon wieder ein paar Meter weiter. Und das fand ich wirklich wunderschön. Also ich habe mich gefühlt, als wäre ich hier die Einzige, die hier gerade unterwegs ist.
Mega,
richtig cool. Traumhaft. Und die Zeit war natürlich auch besonders, weil natürlich der Herbst schon so losging.
Ja.
Die Verfärbung der Blätter und so, das war dann schon nochmal so ein bisschen special, muss man sagen. Also sieht man schon nochmal so andere Farben. Und man kommt dann auf jeden Fall bei der Kirche des heiligen Johann von Caneo raus.
Das ist
der Instagram-Spot schlechthin. Also ich wusste auch nicht, wie es heißt, aber ich habe dieses Bild schon überall gesehen.
Ja, okay, dann weiß ich jetzt nicht.
Also der Blick ist wirklich auch spektakulär, aber es ist auch irgendwie ein bisschen witzig, weil man sich so denkt, krass, hier wurde halt dieses eine Bild gemacht und es ist natürlich wunderschön, aber irgendwie alles andere ist auch wunderschön. Also ich habe da die meisten Bilder, glaube ich, habe ich dort gemacht. Ne?
Hm.
Und dann kann man so ein bisschen auch noch weiter wandern, dann ist man wieder so ein bisschen im Wald, dann hat man mal wieder den Blick auf den See, also es ist wirklich wunderschön und kann dann noch zu so einem antiken Theater von Ochrid wandern. Bis dahin bin ich jetzt nicht weitergelaufen. Es ist aber alles super leicht zu erreichen. Man kann dort natürlich vor Ort auch wieder so diese traditionelle mazedonische Küche ausprobieren. Also gibt es zum Beispiel so einen typischen Bohneneintopf oder so einen Salat mit Feta, die so besondere Namen haben. Kann ich auch unten nochmal reinschreiben. Was man drumherum noch machen kann, also es ist einfach riesig. Ne? Man muss da nochmal gucken. Ich habe das leider nicht geschafft in der Kürze der Zeit, aber das habe ich dir letztens auch geschickt. Es gibt so ein wunderschönes Restaurant.
Ja. aus dem Floß.
Ostrovo. Und zwar ist es einfach schwimmend. Also so man fährt da wirklich dann darüber und das ist wirklich wunderschön. Also gebt das mal bei YouTube ein, da muss man ein bisschen schmunzeln. Es ist, vor Ort soll das noch schöner sein. Das hatte nämlich die Brasilianerin sozusagen, hatte mir das empfohlen, aber es war dann doch zu weit weg, dass ich das jetzt persönlich ausprobieren konnte. Aber macht das unbedingt. Man kann dort natürlich ganz viel wandern. Man kann auch zu dem Ort Sveti Naum. Der liegt so 30 Kilometer von Ohrid entfernt und der ist auch bekannt für sein Kloster und die Quellwasserquellen. Quellwasserquellen. Und es ist einfach so ein schöner Ort für einen Tagesausflug oder Struga. Das ist die Stadt, die liegt am Nordufer vom Ohridsee und die ist bekannt für einen schönen Stadtstrand und die längste Flusspromenade der Region. Und gibt es da noch so ein paar Strände, die da noch so empfehlenswert sein sollen. Die sind aber jetzt nicht von mir ausgetestet, deswegen da schreibe ich zwar unten mal mit rein, aber da müsst ihr euch mal selbst dann ein Bild machen. Punkt. Das war es schon vom Ohridsee.
Ei, so schnell.
Ja, also ich glaube, man muss das wirklich einfach selber erleben, da rumwandern. Man kann sich da wirklich so treiben lassen, dann mal wieder dort einen kleinen Kaffee trinken, dann mal wieder da weiter ein Restaurant. Man hat immer diesen wunderschönen Blick auf den See. Also ja, diese Altstadt war wirklich auch sehr, sehr besonders, weil man wirklich so mittendrin ist, wo die Menschen auch wohnen. Natürlich sind da auch viele Unterkünfte, aber ja, es ist da jetzt nicht so trubelig oder so, sondern wirklich so ganz, ganz ruhig und meditativ irgendwie. Also ja, das ist so ein, wenn ich jetzt sehr gläubig wäre, würde ich sagen, so ein heiliger Ort.
Aber ja, spirituelle Energie.
Genau, spirituell kann man vielleicht auch sagen, genau.
Das klingt einfach mega beeindruckend. So schön jetzt. Rutscht es direkt auf meine Liste alles drauf.
Auf jeden Fall. Und du musst dir auch keine Sorgen machen, das will ich nochmal ganz kurz erwähnen. Mit dem Bus kommt man da super hin.
Yeah.
Ich habe das über Flixbus gebucht, das ist kein Flixbus, aber der Bus war super modern. Ich habe ganz schlimme Bewertungen im Internet gelesen. Man kann da vielleicht auch Pech haben. Lasst euch auch nicht von diesem Busbahnhof verunsichern, der ist wirklich absolut unterirdisch. Also ich habe sowas Schlimmes gefühlt noch nie gesehen.
Oh.
aber man kann sich da ein bisschen durchfragen, wo der Bus losfährt. Und das war wirklich ein Hightech-Bus und der hat einen sicher gefahren. Durch diese Geschwindigkeitsbegrenzung muss man sich auch nicht so Sorgen machen.
Mhm.
Ja, also das war wirklich sehr komfortabel. Er hat auch angehalten, dass man auf Toilette gehen kann, sich Snacks besorgen kann. Also wirklich gar kein Thema da, diese 3 Stunden mal drin zu sitzen.
Okay, perfekt.
Und dann?
Und dann
blieb nur noch ein letzter Tag übrig.
Oh.
Und da hatte ich mich dann auch noch mal ganz spontan, das habe ich dann auch wieder nur den Abend davor gebucht, so eine Free-Walking-Tour durch Skopje, weil ich so dachte, ich habe jetzt schon so einiges gesehen, aber irgendwie fehlen mir jetzt manchmal noch mal so ein bisschen die Infos dazu. Und
ja,
kann natürlich alles selber so googeln, aber manche Geschichten, die stehen halt auch gar nicht so im Internet.
Richtig.
Gerade über so eine Region gibt es ja dann auch manchmal Wissenslücken, die das Internet nicht so hervorbringt auf der ersten Seite, zumindest nicht auf Deutsch, ne? Das muss man auch ganz ehrlich sagen, dass es da schon Unterschiede auch gibt. Und deswegen habe ich dann da eine Free-Walking-Tour gebucht mit der einzigen Frau, die als Guide aktiv sozusagen ist bei einer Free-Walking-Tour in Skopje, Alexandra. Und da war ich auch fast alleine, nur noch mit einem Mann aus Australien. Und es war auch eine richtig schöne Kombo. Wir haben so viel gesprochen, auch über so politische Sachen und so viele Geschichten erzählt. Also das kann man immer machen, so eine Free-Walking-Tour, finde ich. Das lohnt sich wirklich.
Ja, total. Und auch die persönlichen Geschichten und Eindrücke eben von der Person zu hören.
Das war wirklich toll. Und ich habe wirklich noch ein paar Orte, also ich habe bestimmt so ein Drittel Orte gesehen auf der Tour, die ich so noch nicht gesehen hatte, obwohl ich ja auch schon viel rumgelaufen bin.
Ja,
aber man geht dann manchmal trotzdem da nicht nochmal rein, weil man denkt, darf ich das überhaupt? Weil das ist ja natürlich auch Frauen manchmal nicht der Zutritt gewährt. So, ne?
Oh, okay.
Und dementsprechend wusste ich das dann manchmal auch nicht und war dann eher vorsichtig. Und man muss auch sagen, in Nordmazedonien gibt es ja extremen Männerüberschuss. Also da muss ich auch nicht komisch irgendwie fühlen. Das ist halt einfach so und es ist natürlich erstmal ungewohnt, weil man
schon,
das so einfach... Ja, ich habe jetzt keinen Ort bisher erlebt, wo das so enorm einem auch auffällt, dass halt wirklich so Gruppen zusammensitzen und es sind halt nur Männer. Und ich sehe so, das war jetzt wirklich ein bisschen merkwürdig so, aber nee, man gewöhnt sich da halt super schnell dran und deswegen, war so eine Free-Working-Tour dann richtig cool, weil man dann doch nochmal Orte entdeckt, wo man vielleicht nicht genau wusste,
und so persönliche
Tipps, diese Geschichten und einfach ihren Bezug zur Stadt und so, das war schon sehr, 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 sehr schön. Tja, dann nochmal auch über den Basar zu schlendern und
das
kann man immer jedes Mal irgendwie machen, weil es immer wieder was Neues gibt und einfach die Leute zu beobachten, so ein bisschen, wie sie da leben und das ist irgendwie sehr, 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 sehr schön. Also
ich fühl's.
Ganz große Empfehlung, muss man sagen. Also wirklich...
Oh, du hast die Bilder so schön in meinem Kopf gemalt.
Also schaut euch das an.
Ja, danke, danke,
noch ist
danke.
Es nicht Overtourism.
Nee.
Ja, so ein bisschen wie bei Slowenien. Ne?
Ja.
Als wir das damals aufgenommen haben, die Folge, da war da auch noch nicht so viel los. Jetzt ist da natürlich auch ein bisschen mehr los.
Mittlerweile, ja.
Doch. Ja, ich finde manchmal die Orte, wenn man die vorher noch entdeckt, hat das dann noch mal ein bisschen was Besonderes.
Ja, der Charme ist definitiv noch mal anders. Also, trotz deiner Einreise wird es nicht die letzte bleiben in diese Region.
Nein, ich auf keinen Fall. Man kann das ja auch super gut verbinden wieder, ne?
Ja, also ich fand es so cool, wie du das halt dir dann so geplant hast und mit den Ausflügen und richtig, richtig gut. Kann ich mir einiges von abschauen.
Ja, klang jetzt vielleicht auch ein bisschen viel, aber ich fand das dann gar nicht so viel, weil, ja, weiß ich gar nicht. Ja, es war alles trotzdem sehr entspannt, auch bei den Touren.
Ja, also auch vom zeitlichen Rahmen, ne, war es ja eigentlich ideal. So auch genug Zeit für Skopje selbst und dann aber auch so raus und Natur eben mit verbunden. Also super, super cool. Herrlich, jetzt habe ich direkt wieder Fernweh. Danke dafür.
Sorry.
Ja, aber gut, wir hoffen natürlich, dass ihr jetzt auch einiges mit all diesen wundervollen Infos und Empfehlungen anfangen könnt. Und wir sagen es auch immer noch mal gerne, lasst uns auch gerne noch mal eine Bewertung da oder schreibt uns, wenn ihr noch Fragen habt. Und ja, wir schauen mal dann, wo unsere nächste Podcast-Folge hinführt.
Mhm.
Lasst euch überraschen. Ja, vielleicht geht es dann doch mal wieder Richtung Westeuropa. Mal schauen. Vielleicht bleiben wir noch weiter.
Ich glaube, über den Winter werden wir jetzt schon so ein paar sonnige Ziele uns noch raussuchen.
Ja, schon.
Dass wir euch dann gut durch den Winter bringen.
Genau. Und uns selber auch.
Ja, uns auch. Genau.
Das ist für alle von Vorteil, ne? Ja, in diesem Sinne. Ja, würde ich sagen, wir packen es jetzt und verabschieden uns ganz traditionell, typisch auf
Ciao, ciao.
Mazedonisch.
Sagen sie eigentlich.
Ciao, ciao. Ja. Oder ich habe noch gelesen, Dovi Duvanje.
Ah, so förmlich hat mich keiner verabschiedet.
Das mache ich dann jetzt übernehmen.
Haben wir mal Ciao, ciao gesagt.
Ciao, ciao.
Angenehm, ja.
Gut, ja, das kann man sich gut merken.
Bis zum nächsten Mal.
Yes. Ciao, ciao.